Halleluja. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Danke, Vater, für deine Liebe. Danke, dass es keine wie du gibt, Herr. Es gibt keine wie du, Herr. Deswegen heißt es, komm und schmecket, wie gut der Herr ist. Vater, ich bete, wenn jemand auf der Suche ist, ich bete, dass du schenkst, dass die Person heute schmeckt, wie gut du bist, Herr. Dass du ein wunderbarer Gott bist, Herr. Dass du der Gott bist, der größer ist als das, was wir uns vorstellen können, Herr. Du bist größer, als was die Lüge, dieser Teufel in unsere Köpfe reinstecken möchte, Herr. Du bist größer als das. Vater, und danke, danke, dass du alle diese Lüge offenbarst, Herr. Danke, Jesus, dass du all das besiegt hast und dass wir in dieser Wahrheit leben dürfen, Herr. Dass wir in diesem Sieg, dass dein Name mitbringt, Herr. Danke, Vater, Yeshua. Danke, Jesus. Vater, und ich danke dir für heute, danke dir für das Wort heute und ich bete, dass du meine Sprache segnest. Gib mir sogar C1 Deutsch heute, Herr. Ich bete, dass du mir Klarheit gibst in dem, was ich in meinem Herzen habe und ich danke dir in Jesus Namen. Amen. Danke, Lobpreisteam. Also wunderbar, das ist euer Applaus. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Shadrach, sing auf Deutsch. Yes, sir. Wunderbar. Ihr Lieben, es ist für mich ein Privileg, heute vorne zu stehen. Überhaupt, Predigen ist ein Privileg. Es ist ein Privileg, dass ich euch mitteile, das, was Gott bei mir gelegt hat in meinem Herzen. Und ich hoffe, dass ich im Zeitplan bleibe. Gell? Das ist ja das Wichtigste. Deswegen lege ich es gleich los. Falls du die deutsche Sprache nicht beherrschst, gell, würde ich dir empfehlen, entweder die simultane Übersetzung Audio zu nehmen, zusätzlich zum Skript, weil ich kann dir nicht versprechen, dass ich mich an meinem Skript halte. Das kennen wir ja von mir. Also deswegen würde ich dich ermutigen, gleich eben die Übersetzung mitzuhören. Plötzlich wird mir das klar, was einige Leute seit Jahren versuchen mir zu erklären. Immer wieder bin ich Menschen begegnet, die sich Christen nennen, die mir immer von ihrem Gott erzählt haben, dass man zu ihm eine Beziehung haben kann. Dieser Gott hat aus Liebe zu mir seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt, damit dieser Jesus für meine Verfehlungen stirbt. Und ich ewiges Leben bekomme. Jesus hat aber den Tod besiegt und er lebt. Er stand allerdings ziemlich lange vor meiner Tür und er hat angeklopft. Ich war damals Herr in meinem Leben und habe alles bestimmt. Aber plötzlich fange ich an, seine Stimme zu hören. Plötzlich fange ich an zu hören, wie er mich bei meinem Namen nennt. Alain, Alain, ich höre seine Stimme. Ich habe so viel Liebe noch nie erfahren und gespürt. Und obwohl ich ihm erzählt habe, was ich alles falsch getan habe und was ich alles falsch tue noch, ist er zu mir gekommen. Er hat mir meine Sünde vergeben. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und ich habe ihn eingeladen, bei mir Wohnung zu nehmen, um mein Leben neu zu ordnen und zu regieren. Vielen Dank, lieber Torben. Vielleicht hat deine Reise mit Gott ungefähr so begonnen. Oder vielleicht sogar schon als Kind, weil du diese Gnade hattest, dass deine Eltern schon gläubig waren. Jedenfalls, egal wie sie begonnen hat, ich wünsche dir von Herzen, dass die Reise mit Gott schon begonnen hat. Denn das ist das größte Geschenk überhaupt, was wir empfangen können. Neues Leben. Die Bibel sagt, siehe, alles ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Aber nun habe ich erlebt, ich habe neues Leben bekommen. Ich sehe sogar wunderbar aus, oder? Ja. Königlich, würde man sagen. Ich habe erlebt, dass ich von Gott angenommen und geliebt bin. Ich habe das Recht erhalten, Kind Gottes und Erbe zu werden. Ich wurde für gerecht erklärt, weil die Strafe für die Ungerechtigkeit am Kreuz bezahlt wurde. Ich wurde freigesprochen. Ich bin mit Gott versöhnt. Als Jesus kam und sein Leben für mich gab, versöhnte sein vollkommenes Opfer mich mit Gott für alle Zeiten. Ist es nicht wunderbar? Aber da war noch was mit dem Heiligen Geist. Nee, aber das ist erstmal zu viel, weil mir geht doch jetzt gut, oder? Ich habe neues Leben, mein Soll ist erfüllt. Ich habe ein Buch gelesen, der Schriftsteller hat sogar von Feuerversicherungen gesprochen. Ihr versteht, was ich meine, ne? Ich fand das krass. Aber mir geht doch jetzt gut, ich kann mein Leben normal leben. Ich bin doch gerettet. Ich kann ab und zu in die Kirche gehen. Ich bin doch gerettet, wenn die Gelegenheit gibt. Oder ich bin wieder mal in Klausthal, gehe ich in die KU wieder. Aber ich bin doch schon so lange mit Gott unterwegs. Ab und zu kann ich das doch ablegen, oder? Manchmal bin ich schon so müde. Und die Galerie, die ich zu Hause habe, wo ich alles habe, was ich empfangen habe, das kann ich doch dazu packen. Vor allem, wenn ich in der Schule bin, muss doch keiner wissen, was ich von Gott bekommen habe. Wenn ich im Studium bin, müssen doch alle Studenten nicht wissen, dass ich gläubig bin. Nee, auf der Arbeit oder im Verein, da geht sowieso nur um Saufen. Da wollen sie nicht von Gott hören. Also kann ich das doch zu Hause lassen. Oder in der Ehe. Im Urlaub sowieso, da geht es nur um Chillen. Da ist Chillen angesagt. Das, was mit Glauben ist, nee, das kann daheim bleiben. Familie. Oder wenn alles nicht so läuft, wie ich mir gewünscht habe oder wie ich geplant habe, dann kann ich doch das ablegen. Ich bin sowieso müde. Alles ist mir zu viel irgendwie. Oder ich bin krank. Das ist so eine heftige Krankheit. Da versteht doch jeder, dass ich das ablege und mir eine Pause gönne. Oder es gibt eine Person, niemals hätte ich gedacht, dass diese Person mich so verletzt. Niemals. Es ist doch richtig, dass ich das erstmal ablege. Ich bin doch so verletzt. Seid ihr einverstanden, dass es so läuft? Okay. Es ist interessant, dass der Apostel Paulus bei allem, was er mit Gott erlebt hat, in Philipper 3, Vers 12, nach so vielen Jahren im Glauben, sagt er, es ist also nicht etwa so, dass ich all das alles schon erreicht hätte, schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles dran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Das Leben als Christ ist also ein Wandeln. Und das sind kleine Schritte in eine Richtung. Ein Wandeln, kleine Schritte in eine Richtung. Es ist kein Sprung oder ein Sprint. Es ist ein Marathon. Leben als Christ bedeutet nicht, am Ziel angekommen zu sein. Ich bin gerettet, ich sage, mein Soll es erfüllt, sondern das Ziel zu verfolgen. Wir stehen in dem Prozess, so zu werden, wie der Herr uns haben möchte. Und das wird leider unser ganzes Leben lang geschehen. Ich freue mich immer, wenn wir Gebetsstunde hier haben, dass die älteren Geschwister sagen, oh, ich bin noch am Lernen. Dann denke ich mir, ah, okay, Gott sei Dank. Ich bin ja noch jung, oder? Unser ganzes Leben lang. Aber jeder Schritt zu Jesus hin lohnt sich auf jeden Fall. Jeder Schritt zu Jesus hin lohnt sich. Zum Thema Wachstum und Nachfolge habe ich Geschichten, ihr wisst ja, ich liebe Geschichten, ich habe Geschichten von einer Person im Alten Testament heute mitgebracht, passend zu den beiden letzten zwei Predigten, und zwar Joshua. Und alle, die Bibel kennen, die jetzt erwarten, oh, seine Predigt heißt ja meine Reise mit Gott, wahrscheinlich wird er eine Analogie machen, Mose, Joshua, Pastor Albert, Alain. Ich muss euch enttäuschen, das wird nicht so sein. Das wird nicht so sein. Da bin ich eher bei meinem Schwiegervater, der immer sagt, das ist ein Spruch, erstmal kleine Brötchen backen, alle. Erstmal kleine Brötchen, also. Genau. Nee. Also, meine Reise mit Gott, deine und meine Reise mit Gott. Es geht darum, wo stehst du? Wo stehe ich? Dass wir einfach nur einen Check-up machen. Wo stehst du? Hat sie schon begonnen oder nicht? Darum geht's. Joshua, der Sohn Nuns aus dem Stamm Ephraim, also Nachkommen von Josef, Ephraim, einer der beiden Söhne von Josef, hatte die Ehre, nach dem Tod Moses das Volk Gottes in das verheißene Land zu führen. Joshua war ungefähr 110 Jahre alt, als er starb. Danach war die Zeit von den Richtern. Und wir wissen ja, ich muss auch recherchieren. Und zwar nach dem Tod von Joshua ungefähr, bis zu dem Zeitpunkt, wo König Saul gekrönt wurde, sind ungefähr 350 bis 400 Jahre vergangen. Und dazwischen war ja die Zeit von Richtern. Jetzt kommen die Bibelkenner, gib mir mal Beispiel von Richter, die wir kennen aus der Bibel. Name? Gideon. Simson. Noch eins. Jephtha. Wow. Noch ein Name? Deborah. Ja, sehr cool. Sehr cool. Und in dieser Zeit, und sie waren ja immer an verschiedenen Standorten. Aber zu den Anfängen von Joshua hat die Angelika Teigner von der Elim Hanovat im April, glaube ich, eine Predigt gehalten. Und der Titel war Mutig und Stark. Und ich empfehle euch, diese Predigt zu hören. Das ist auf YouTube zu finden. Aber meine erste Geschichte, die ich habe, ist allerdings von einer Zeit, wo Moses noch gelebt hat. Und man findet sie in 2. Mose 33, 7 bis 11. Ich erzähle ganz kurz, bevor ich dann den... Wir haben ja nicht so viel Zeit, deswegen... Also und zwar, wir wissen, aus der Bibel erfahren wir, dass um Gott zu begegnen, hat Moses ein Zelt außerhalb des Lagers bauen lassen. Das hieß Zelt der Begegnung. Da ging er ja hin, wenn er Gott begegnen wollte. Und wir lesen auch in der Bibel, dass wenn er da reingegangen ist, hat das Volk, also das Volk Israel, die haben vor ihr Zelt gestanden und sie haben gewartet, als Mose in das Zelt hineinging. Dann war diese Wolkensäule zu sehen und sie haben sich, wir lesen, dass sie sich knien anbeten gelegt haben. Und Josef hat, die Bibel sagt, hör mal hin, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mensch mit seinem Freund. Heftig, oder? Aber wenn wir weiterlesen, wissen wir, da sagt ihm Gott, nee, mein Angesicht kannst du nicht sehen, weil wer mich sieht, stirbt. so einfach gesagt. Also, aber wir wissen ja, dass die Bibel oft diese Darstellung benutzt, dass also das entweder ist das eine Darstellung von Gott oder ein Spiegelbild. Aber es heißt, und ich glaube, das passiert auch heute noch, dass Moses sich mit Gott unterhalten hat. Das ist wunderbar. Jetzt kommt die interessante Stelle. Ganz am Ende heißt es, aber sein jünger Diener Joshua, der Sohn Nuns, blieb im Zelt der Begegnung. Ganz einfach. Viele Leute sagen, ach, der ist doch sein Diener gewesen. Wahrscheinlich, der Chef war fertig, jetzt muss er ja aufräumen. Deswegen ist er da geblieben. Ich glaube es nicht. Ich lese mal einige Übersetzungen. Da steht, der junge Mann wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Ein junger Mann blieb ständig im Zelt. Joshua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Für mich ist ganz klar, das, was er gesehen hat, könnt ihr euch vorstellen. Wir lesen ja ein paar Kapitel weiter, dass Moses, nachdem er Zeit mit Gott verbracht hat, sein Gesicht hat so geleuchtet, dass er das zudecken musste. Und wenn ich das erlebe, da denke ich mir, ich möchte schon diese Rezepte erfahren. Was macht er denn da? Ich möchte das schon wissen. Und ich glaube, er war jung, wie alt wissen wir nicht, aber er war neugierig. Und ich finde, was ich cool finde, ist sein Demut, weil an seiner Stelle würde ich sagen, oh, Mose, geht jetzt zum Lager, ah ja, da komme ich mit, damit die Leute wissen, oh ja, ich war mit ihm, ja, ich bin ja sein Diener. Wisst ihr, was ich meine? Nein, er entscheidet sich, da zu bleiben und zu warten. Gott, was ist mit mir? Und als ich gelesen habe, habe ich mir gedacht, mit der heutigen Zeit, wir als Christen, wir müssen uns entscheiden, andere Wege zu gehen als die Mehrheit. Das geht nicht anders. Ich benutze bewusst müssen. Nicht dürfen, wir müssen. Wir müssen es lernen. Ich glaube, er wollte in der Gegenwart Gottes bleiben und vielleicht wusste er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass Gott ihn als Nachfolger berufen hat. Und in dieser Phase hat Gott ihn vorbereitet. In dieser Phase hat Gott ihn vorbereitet als Leader. Ein Leader, ein Leiter kommt nicht einfach so, oh, blups, er kommt raus. Nein, da sind Jahre Vorbereitung und ich glaube, ohne dass er es wusste, Gott hat ihn vorbereitet. Gott hat gesehen, welchen Hunger er hatte. Leader, Leiter. Ich lese euch, was ich gefunden habe, was die Welt, säkulare Welt, also über Leiter sagt, was auch richtig ist. Gell? Leiter kann sich auf eine Person beziehen, die eine Gruppe oder eine Organisation führt und inspiriert. Beispiele: Der Leiter der Arbeitsgruppe ist ein erfahrener Ingenieur. Der Leiter der politischen Partei ist sehr beliebt. Stimmt nicht oft, aber genau. Ein guter Leiter zeichnet sich durch seine Vision und Fähigkeit zu motivieren aus. Das stimmt alles. Wollt ihr wissen, was Jesus sagt, wer ein Leiter ist im Reich Gottes? Wunderbar, ich liebe das. Ich liebe das. Ich erzähle die Geschichte, ich lese sie nicht, ich erzähle euch. Jakobus und Johannes. Johannes ist der Jünger, der, wenn wir das hier Johannes Evangelium lesen, er redet gerne über sich in dritte Person. Er sagt oft, ja, der Jünger, der Jesus liebte. Wisst ihr, was ich meine? Genau. Der redet immer über sich in dritte Person. Auf jeden Fall, er und sein Bruder, sie gehen zu Jesus und fangen an, Meister, sag mal, kannst du für uns was klären, was klar machen? Ich denke, ich vermute, wenn man das liest, dass sie gar nicht, sie haben gar nicht zu dem Zeitpunkt verstanden, was Reich Gottes bedeutet. Sie fragen Jesus ganz einfach, wir sind Brüder, einer von uns wird in deiner Herrlichkeit, in deinem Reich, einer soll rechts stehen und der andere links stehen. Das fragen sie. Aber Jesus weiß, was sie genau wissen wollten. Und er geht darauf hin. Jetzt lese ich euch. Die Jünger haben natürlich, die anderen Jünger haben mitbekommen. Steht auch in der Bibel. Die übrigen 10 Jünger, die waren ja 12, 2 haben ja gefragt, 10 Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerte sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Jetzt kommt Jesus, er weiß, was die Jungs haben wollten. Jetzt antwortete, bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Bist du bereit zu dienen? Er sagt noch weiter, wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Dienen als Auftrag und Plan von Gott für mein Leben und nicht mit dem Ziel, der Größte zu sein. Ich liebe das. Ich liebe das. Weil es geht gar nicht anders, dass du aus der Kraft Gottes dienen kannst. Wenn du von dir aus machst, das wird nicht lange dauern, dann brennst du aus. Aber wenn du aus der Kraft Gottes machst, wie die Bibel es sagt, oh, das wird wunderbar. Das geht nicht anders. Vers 43 nochmal. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an alle bereit sein. Und dann macht er noch einen Vergleich. Wir und Jesus. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Er sagt, er zeigt den Weg. Ihr erinnert euch, wir haben ja am Anfang gelesen, ich finde ganz schnell, Leben als Christ bedeutet nicht, am Ziel angekommen zu sein, sondern das Ziel verfolgen. Wir stehen in dem Prozess, so zu werden, wie der Herr uns haben möchte. Das wird unser ganzes Leben lang dauern, habe ich noch gesagt. Und Jesus hat uns allen Christen, es gibt keine Ausnahme, es gibt eine Aufgabe, die Gott uns alle gegeben hat. Matthäus 28, 19 bis 20, ihr wisst jetzt, was kommt. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauf sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Es gibt keine Ausnahme, wir alle. Demnach, das endet also nicht mit deiner Errettung, sondern ab dem Zeitpunkt, wo deine Reise mit Gott beginnt, da beginnt dein Dienst. Da ist nichts mit Chillen und hier hinstellen, das geht nicht. Da fängt es an. Aber um dienen zu können, muss ich doch erstmal erfahren, was sind denn meine Gaben? Was hat Gott mir denn anvertraut? Das muss ich doch erstmal erfahren. Was hat er mir anvertraut? Muss ich doch erstmal erfahren, bevor ich dienen kann. Hast du schon einen Dienst? Weißt du schon, welche Gabe dir Gott anvertraut hat? Frage, wer hat seinen Dienst in dieser Gemeinde entdeckt, seine Gabe? Wo? Preis dem Herrn. Wer hat seinen Dienst in einer anderen Kirche oder in einer anderen Gemeinschaft oder Familie entdeckt? Sogar Familie. Wow. Wow, weil ja, Familie ist auch sehr gut. Also dann sage ich dir, wenn du noch nicht deine Gabe oder deinen Dienst hast, mach nichts. Werde einfach Teil einer Gemeinschaft oder fang in deiner Familie an. Cool? So einfach ist das. Und ich liebe das bei Gott. Natürlich und übernatürlich. Es gibt einen Pastor, seine Gemeinde heißt Momentum. Ich habe einen Freund, der Pastor ist, der sagt immer, wir sollten eigentlich Momentum-Kirche hier in Deutschland starten. Ich mag den Pastor. Er sagt, sobald du im Reich Gottes weißt, was deine Lebensaufgabe ist, ist ein Leiter geboren. Ist cool, oder? Ja, was haben wir gelesen? Wer ist der Erste? Wer ist der Erste, der Größte? Der dient, bereit ist, anderen zu dienen. Aus der Perspektive, sobald du weißt, was deine Aufgabe, was deine Lebensaufgabe, ein Leiter ist geboren. Ich gehe weiter, bevor ich zu dem Punkt komme. Die Bibel sagt, dass jeder von uns Gaben hat und wir dürfen sie verwalten und drin wachsen. Gott möchte nicht nur durch uns im Dienst oder in unserer Gemeinschaft wirken, sondern er möchte auch unser Charakter verändern. Was für attraktive Persönlichkeiten werden wir, wenn Christus in uns seinen Charakter entstehen lässt? Wahnsinn, ne? Charakter und Gabe. Was für eine Gemeinde wäre das? Wir haben nur Leiter hier, alle sind bereit zu dienen. Ist super easy. Wunderbar. Stellt euch mal vor, es gäbe die Möglichkeit, apropos Charakter, es gäbe die Möglichkeit, pünktlich zum 31. Dezember, dass wir von Gott ein Tablet bekommen, Tablet mit Statistik. Das Jahr ist ja um, 2025 ist ja um, jetzt, wir wollen ja checken, wie weit bist du denn in diesem Charakterveränderungsprozess? Wie weit bist du denn gekommen? Du kannst dann prozentual sehen, wie weit du bist. Ich fange an. Freude. Du checkst erstmal, du machst so einen eigenen Check, bevor du siehst, was Gott von dir hält. Friede. Geduld. 30%? Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Stellt euch mal vor, das wäre Wahnsinn. Aber so wüsstest du, okay, ab 2026, die Punkte, wo ich unter 50% bin, da ich schon so lange mit Gott unterwegs bin, muss ich da immer wieder fasten, dass Gott da was tut, dass es vorangeht. Ich habe eine Geschichte, also in meinem Urlaub habe ich eine Geschichte gehört, apropos Charakterveränderung, das hat mich so bewegt, das kam auf, hier Spotify hat mir das Buch vorgeschlagen und ich habe gehört, ich kenne, das ist der Gründer von einer Organisation, die in meinem Leben viel investiert hat, ich habe Dienen da gelernt und das war sehr gut und er hat erzählt, wie er zusammen mit seinen Leuten, sie waren unterwegs und sie hatten ein paar Wochen da zu dienen. Die erste Woche hat Gott ihm gesagt, du bist der Leiter, aber ich erwarte von dir, dass du eine Woche lang fastest und betest. Er denkt erstmal, der Chef hilft nicht mit, aber alle werden doch mich doch schräg gucken, wie soll denn das laufen? Und tatsächlich, alle haben Verständnis dafür gehabt und dann hat er das getan. Er erzählt, erster Tag, zweiter Tag, hat er das gemacht, gebetet, Lobpreis, so gehört, dass Gott ihm was sagt. Aber am dritten Tag fing dann Gott an, was er eine chirurgische Operation nennt. Gott hat angefangen, ihm Dinge zu zeigen, hochzubringen, die nicht in Ordnung sind, die er in Ordnung bringen sollte. Und das erste war eben eine Geschichte, wo eine Kirche hat ihn als und seine Organisation abgelehnt und er dachte, er hatte Frieden geschlossen. Nein, da war noch Bitterkeit und kritische Gedanken, die er ignoriert hat und das ist hochgekommen. Und noch viele andere Sachen, Stolz, denkt man gar nicht, aber er schreibt, als ihm das klar wurde, hat er angefangen, Briefe zu schreiben an die Menschen, um das in Ordnung zu bringen. Und das Krasse ist, diese eine Woche hat nicht nur sein Leben beeinflusst, sondern viele anderen in seinem Dienst auch. Und so kam raus, dass sogar ein Leiter aufsteht und sagt, es tut mir leid, bei einem Zeugnis habe ich die Wahrheit ein wenig verdreht. Aber das Gute ist, dass sie anfingen, korrekt zu sein. Soweit es geht, korrekt zu sein. Und ich hab das gelesen und dann gehört und dann dachte ich mir nur, ich möchte auch korrekt sein im Dienst. Mit den Teamleiter hier arbeiten wir ja, würde ich sagen, eng zusammen. Und ich habe gesagt, das Erste, das, was ich nicht mag, ist, wenn ich etwas habe mit einer Person, dass ich nicht mit der Person kläre, sondern ich rede mit einer dritten Person. Das ist falsch und ich mag das nicht. Dann habe ich mir gedacht, ich will das nicht mehr. Habe ich etwas mit dir, du bist die erste Person, die ich anspreche, damit wir das klären, nicht über Dritte. Soweit es geht, korrekt sein. Aber dann gibt es noch die Geistengabe. Das wird jetzt kompliziert. Ihr erinnert euch ja, bei Thema Heiliger Geist habe ich ja erstmal aufgegeben. Da habe ich schnell das weggepackt, weil... Aber es ist gut, wenn du schon weißt, was deine Geistesgabe sind und wenn du da schon unterwegs bist. Es ist gut. Falls du noch nicht weißt, jetzt kommt, mach dir keine Sorge. Das sage ich dir bewusst, mach dir keine Sorge. Sie wird sich mit der Zeit zeigen. Deine Gabe besteht nicht nur darin, was du tust, sie ist auch ein Teil dessen, was und wer du bist. Gott kann dir nicht schenken, was nicht dein DNA entspricht. Das geht nicht. Und das liebe ich bei Gott. Sie wird sich in den Diensten zeigen, die du gerne ausübst, die von Gott gesegnet werden. Seine Dienste, wo du von den anderen, wo du von den anderen bestätigt wirst, wo du von Gott neue Gelegenheiten bekommst. Der Typ, wovon ich gesprochen habe, das ist Lauren Cunningham, übrigens, das ist der Leiter, der die Organisation, wo Lydia war, geleitet hat. Die Geschichte, die ich erzähle, das ist 60er Jahre. Heute, Lydia war doch in Albanien und sie sind überall auf der Welt und sie beeinflussen noch Menschen. Heute noch. Wenn du deine Begabung entsprechend dienst, wirst du dadurch motiviert und dich nicht ausgelaugt fühlen. Und wenn du mit deiner Gabe dienst, wirst du anderen zum Segen sein. Jesus erzählt in Johannes 15 das Gleichnis von Weinstock und den Reben. Er betont, dass wir mit ihm in Verbindung bleiben sollen und das hat Joshua verstanden und viele andere auch in der Bibel. Wenn wir in Gemeinschaft mit Gott leben, werden diese Früchte und Gabe sichtbar. Gott bringt in unserem Leben sichtbare Kennzeichen hervor, die uns als seine Kinder ausweisen. Natürlich, mach dir keine Sorge. Das, was du brauchst, haben wir ja vorhin gehört, eine Gemeinschaft. Gott gibt dir nicht eine Gabe, damit du dich wohlfühlst, damit du anfängst, hier Leute, die dich ärgern, also jetzt erstmal Feuer, dass jemand ärgert dich, Feuer. Nein, es ist, damit du Menschen dienst, haben wir ja gehört. Und wenn du das tust, ich sag's dir, das wird mehr und mehr und mehr und mehr. Die Leute werden sich fragen, wie geht das? Amen. Teil 2. Jetzt müssen wir Gas geben. Wisst ihr, wenn die Bibel über den Beginn der Beziehung zu Gott spricht, gebraucht sie einen interessanten Ausdruck, geistliche Geburt. Leibliche Geburt, danach wissen wir ja, das Kind wächst im Normalfall. Aber genauso ist es auch, dass geistliche Wachstum ist normal. Wenn dein Leben mit Gott beginnt, ist normal, dass du geistlich wächst. Es ist normal. Es geht nicht anders, wie bei einem Kind auch. In der Bibel lesen wir, dass Jesus, weil er auch vollkommen Mensch war, wachsen musste. Und nirgendwo sonst in der Bibel finden wir ein deutlicheres Bild von der Realität der allmählichen Entwicklung. Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und bei Menschen. Geistliches Wachstum ist ein Prozess, kein Zustand. Das christliche Leben ist ein Wandeln, haben wir ja gesagt. Es ist kein einzelner riesiger Sprung, sondern vollzieht sich in kleinen Schritten in die gleiche Richtung. Also zuerst krabbeln und Babynahrung und dann nachher irgendwann T-Bone Steaks. Klein, aber das dauert. Es gibt eine Geschichte, die ich gelesen habe aus einem Buch, und zwar, ich lese euch, ein Schüler bat dem Rektor seiner Schule einmal, einen schnelleren als den vorgeschriebenen Kurs belegen zu können. Selbstverständlich, sagte der Rektor, es hängt davon ab, was Sie einmal werden wollen. Wenn Gott eine Eiche wachsen lässt, braucht er dafür 100 Jahre. Wenn er aber einen Kürbis machen möchte, dauert es nur 6 Monate. Ich möchte eine Eiche sein. Wachstum verläuft weder bei einem Baum noch bei einem Christen immer gleich. In einem einzigen Monat kann mehr Wachstum geschehen als im ganzen restlichen Jahr. Im Rest des Jahres geschieht aber die Festigung, ohne die das grüne Holz nutzlos wäre. Das stimmt. Das geistliche Wachstum kann nicht verkürzt werden. Wir erreichen Reife erst, wenn die geistliche Wahrheit Teil unseres Charakters wird. Geistliches Wachstum führt zu einem zugesicherten und messbaren Ergebnis. Paulus schreibt, ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird und an dem Jesus Christus wiederkommt. Ein neugeborenes Baby muss sich nicht anstrengen, damit seine Beine länger werden und sein Körper größer werden. Der genetische Plan sorgt dafür, dass alles wächst. So natürlich. Und ich glaube, beim geistlichen Wachstum ist genau das Gleiche. Was du brauchst, haben wir gehört, Gemeinschaft erstmal. Und dann fängst du an zu dienen und dann geht's los. Natürlich. Natürlich. Und wir als Kirche, es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es beide Arten von Nahrung gibt, Babynahrung und T-Bone Steak, damit die Leute wachsen. Die Band kann nach vorne kommen. Ich habe noch zwei letzten Geschichten und bevor ich die erzähle, ich komme jetzt zum Schluss, möchte ich erstmal meinen Umhang aufziehen. Gell? Moment. Wisst ihr, ich glaube, Gott möchte, dass du so weit bist, dass du nicht denkst, du kannst es ablegen. Das geht gar nicht. Es ist bildlich dargestellt, aber das geht gar nicht. Es ist ein Fakt, dass du Sohn Gottes geworden bist. Und Gott möchte, dass du vorangehst. Gott möchte, dass du vorangehst. Gott möchte, dass du wächst. Die Sache ist, wir, ich inklusive, wir haben nicht diese Geduld. Wir wollen, dass das wie Fastfood ist, gell? Drive-in, ich habe bestellt, zack, zack, ich habe mein Essen. Nein, wisst ihr, Joshua, man findet in der Bibel sag mir nachher, wenn du viel Bibel liest, dass ich Unrecht habe. Man findet so gut wie gar nicht Stellen, wo Gott sich offenbart an Joshua, wo Moses noch da war, so deutlich. Aber später lesen wir, ihr erinnert euch an die Geschichte, die erste, die ich habe, ist, Mose hat Spionen geschickt, damit sie eine Stadt erkunden. Das waren 12 Spionen. Von den 12 kommen 10 zurück, sagen, oh nee, keine Chance, die sind zu groß. Aber 2 sagen, nee, Gott ist auf unserer Seite. Und wisst ihr, wir werden immer wieder, unser ganzes Leben lang, werden wir immer Riesen haben. Und Gott möchte, dass du lernst, egal welche Situation du hast, dass es dir bewusst ist, er hat dich neu gemacht. Du bist nicht mehr der Gleiche. Die Bibel sagt, du hast das Recht und die Macht bekommen, Kind Gottes zu werden. Dass du weißt, aus welcher Autorität du dastehst. Das will Gott von dir. Und er wartet nur, dass du eine Gemeinschaft findest und dass du lernst zu dienen. Wisst ihr, genauso geht es mir auch. Heute Morgen habe ich meiner Frau gesagt, ich möchte nicht mehr, dass ich das Gefühl habe, sobald eine Sorge zu Ende ist, da kommt wieder der Nächste. Nein, ich möchte das die ganze Zeit anhaben. Egal was kommt, auch wenn ich manchmal Zweifel habe, aber ich stehe, weil ich ein Sohn Gottes bin, weil ich weiß, wer ich bin. Und das möchte Gott, egal was in deinem Leben los ist, Gott möchte, dass du lernst zu stehen mit dem, was du hast, mit deinem Siegel. Und das lernt man. Joshua, 10 kommen und sagen, keine Chance. Joshua und Kaleb sagen, wir können es, Gott ist auf unserer Seite. Die Bibel sagt, sie wollten sogar, das Volk Gottes wollte sie steinigen. Später lesen wir, jetzt kommen wir, dass als Mose starb, als Joshua die Macht übernommen hat, das Volk ist ihm hinterher, sie waren gehorsam. Und es heißt sogar, der nicht gehorsam ist, wird getötet. Und ich überspringe die Geschichte von Jericho. Wisst ihr, sogar ich in dieser Gemeinde, wenn ich euch sage, okay, wir machen mal eine Woche, dass wir um Klausthal laufen, ihr werdet mir doch sagen, Alain, wieso? Wieso müssen wir das machen? Mit welchem Ziel? Mit welchem Ziel wollen wir das machen? Aber wir lesen, wir wissen gar nicht, woher hat Joshua, dass er weiß, es ist von Gott. Wir wissen es nicht, aber ich glaube, Wachstum. Wachstum. Und Gott hat ihn vorbereitet und Gott möchte dich vorbereiten. Wisst ihr, manchmal im Leben laufen die Sachen nicht, wie wir es planen, als wir jung sind. Manchmal ist es da, du hast geplant, zack, 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 aber dann kommt das nicht. Was machst du dann? Aber ich möchte dir heute sagen, Gott möchte, dass du mit deinem Gewand läufst. Egal wie alt du bist, dass du mit deinem Gewand läufst und dass du aufstehst. Er ist sowieso auf deiner Seite. Das ist ein Fakt. Er ist auf deiner Seite. Du bist schon Sieger. Und du darfst so leben und so stehen. Was brauchen wir für Gemeinschaft? Wenn ich nicht mehr kann, dann ist Torben da, Burke da, die beten für mich. Oder jemand, den ich gut kenne. Wisst ihr, ich habe auf der Arbeit vor 3 Wochen ungefähr etwas erlebt. Boah, ich weiß nicht, was Todesangst ist, aber ich habe Angst bekommen. Das war das ist eigentlich der größte Logistikcenter in ganz Europa, das ist in England. Und ich habe das Projekt übernommen Anfang des Jahres. Und da war für die erste Phase, sollten wir nur die Ware nach England bekommen und das blockierte. Wegen Zollgeschichte, weil die ja nicht mehr in der EU sind und so weiter. Ich habe keine Lösung gefunden. Mein Chef war da lockerlässig. Er sagte mir nur, Alain, ich habe dir das abgegeben. du willst nur von mir hören, wenn nichts läuft, wenn es Probleme gibt, dann komme ich. Jetzt, ich habe dir gesagt, das dauert. Siehst du, wie du klarkommst. Ich habe gebetet. Ich habe Angst gehabt, aber ich habe dennoch gesagt, Herr, du bist auf meiner Seite, ich glaube. Aber ich habe Zweifel gehabt. Ich habe nicht aufgehört zu glauben. Meine Frau, wir haben gebetet. Und diese Warten da, ich sage euch Leute, Mama mia, diese anderthalb Woche. Und pünktlich zu Freitag, gehe ich auf der Arbeit und da kommt auf einmal eine Lösung. Ich weiß nicht woher, aber ich weiß, mein Gott war am Weg die ganze Zeit schon. Und Gott ruft uns dazu, dass wir, dass sogar beim Charakter ist es das Schwierige, ne? Also, dass du lernst, auch diese Seite von dir, wo du weißt schon, das ist nicht okay. Du hast das auf. Gott kann dran arbeiten. Wir wollen eine Gemeinde, und die Ersten, die dir das sagen werden, die sind die Leute aus der Gemeinde. Wir wollen eine Gemeinde haben, nur von Leiter, nur von wunderbaren Menschen. Seid ihr bei mir? Lobpreis Band, ihr könnt bitte nach vorne kommen und dann, ich werde nur ein Gebet sprechen und heute werde ich nicht, ich werde keinen Aufruf machen, sondern ich werde nach dem Gottesdienst mit dem Gebetsteam dastehen und wenn du Zweifel hast und du weißt nicht, wo du stehst mit deiner Reise mit Gott und du willst lernen oder anfangen zu verstehen, wie das losgeht, dein Gewand anzuziehen, komm zu uns und wir beten zusammen und wir glauben zusammen. Seid ihr bei mir? Aber das erste Gebet werde ich für uns alle sprechen und lasst uns bitte aufstehen. Vater, danke, dass du die Riesen in unser Leben kennst, Herr. Und genauso wie Jericho, Vater, wir wollen lernen, deinen Plan zu vertrauen, Herr. Denn du hast einen Plan, Herr. Und diese Mauer werden fallen, Herr. Diese Mauer werden fallen. Du bist ein treuer Gott. Und ich danke dir dafür, dass du für jeden Einzelnen von uns eine Gabe hast. Vater, ich bete, dass du es freisetzt. Heiliger Geist, ich bete, dass es freigesetzt in Jesus' Namen, Herr. Ich bete, Herr, dass Menschen, die Gemeinschaft suchen, die eine Kirche suchen, dass sie es finden, Herr, wo sie sich wohlfühlen werden. Und ich bete, dass dein Reich wächst und dass Menschen zur Erkenntnis kommen, Jesus, dass du der Retter der Welt bist. Und dass du die beste Lösung bist, die wir haben, Herr. Du bist das Beste, was wir haben. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und dass du unsere Welt durcheinander bringst, Herr. Lass uns, dass wir die Dinge ein Stück so sehen wie du. Ein Stück nur, Herr. Stück Erkenntnis mehr, Herr. Danke für deine Gnade und danke für deinen Segen in unser Leben, Herr. In Jesus' Namen.